Und zwar zu dem Thema Mutter. Meine erste Frage, wie oft trifft man auf das Thema Mutter oder Mutterschaft oder die Erwähnung von Müttern in der Bibel? Was schätzt ihr so? Ja, ja.
Bei den
Königen seid ihr
sehr oft.
Ja, ja, also, aber ich meine ja die ganze Bibel, nicht die Könige nur alleine. Wie viel?
Mindestens 365.
Nein, auch Mütter haben eine Pause verdient. Ich habe das versucht mal auszurechnen. Wenn du das hochrechnest auf die Jahres-, also auf die Tage des Jahres, dann ist immer ein Tag in der Woche frei. Ich gebe das mal als einen Tipp mit für die Väter, die sollten also ihren, wenn Gott sogar den Müttern umgerechnet immer einen Wochentag freigibt, dann sollte man das vielleicht auch anstreben im praktischen Leben. Wer weiß, wann das erste Mal das Wort Mutter in der Bibel vorkommt? Inwiefern? Die geboren hat, ja sicher, die hat sie wahrscheinlich nicht geboren, ohne dass er auch dabei Mutter geworden ist. Aber ich meine, das ist auch Mutter. Und Adam gab ihr den Namen Eva und sie wurde die Mutter alles Lebendigen. Das bedeutet, dass Gott die Menschen geschaffen hat, also Mann und Frau. Und das Leben, er ist ja, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber damit die Mutterschaft und damit auch die, das Schaffen des Lebens, Lebensschöpfens, der Frau anvertraut hat. Ich habe heute früh einer Politikerin zum Muttertag gratuliert und habe sie darauf hingewiesen, weil es eine alleinerziehende Mutter ist und nebenbei den Job im Bundestag hat, dass Gott in ihr gewirkt hat. Woher wissen wir das? Inwiefern wirkt Gott in den Müttern? Jetzt müsst ihr ein bisschen Bibelkenntnis haben. Psalm 139. Du wobest mich in dem Leib meiner Mutter. Wirklich, Gott selber kreiert, schöpft jedes neue Leben im Körper einer Mutter. Völlig unabhängig, ob die schon gläubig ist oder vielleicht gerade was Schlimmes durchlebt hat. Gott wirkt in ihr. Und ich habe ihr gewünscht, dass er auch weiterhin in ihrem Leben wirkt. Dann ist es aber, das hat dann mehr zu tun mit dem, was wir vorhin als Lehrtext hatten. Das heißt zum Beispiel Epheserbrief Kapitel 2, dass wir in den Werken wandeln, die Gott vorbereitet hat. Das kann dann ein Leben lang so weitergehen. Also, kleiner Trost für die Männer und ein Ansporn für die Frauen, sich nicht nur auf die Mutterschaft zu verlassen, dass Gott dann in ihnen wirkt, sondern er will das auch weiterhin machen und auch durch uns wirken, und zwar immer dann, wenn wir in seine Werke hineintreten. Bedeutet aber eben auch, dass der Mensch, wenn er entsteht, ein Werk Gottes ist. Und deswegen bin ich immer dankbar, wenn wir unter uns solche haben, an denen das sichtbar gerade sich vollzieht. Ich soll als erstes von Tanja einen Vers weitergeben, weil das eben in der Regel ihr nicht mit Mutterschaft automatisch in Verbindung gebracht wird, aus dem berühmten letzten Kapitel der Sprüche. Da gibt es ja im zweiten Teil dieses sogenannte Lob der tüchtigen Hausfrau. Da ist es aber ganz eindeutig, heißt es, deine Söhne preisen dich glücklich. Das ist also keine Hausfrau nach neumodischer Art, die mit ihrer Freundin in Lebenspartnerschaft lebt, sondern eben eine, die die Mutterschaft kennt und aus dieser Erfahrung heraus Verantwortung auch für viele andere Dinge übernimmt. Und da ist es im Vers 29. Es gibt wohl viele gute und tüchtige Frauen, aber du übertriffst sie alle. Das ist echt der Gruß einer unserer Schwestern. Ihr wollt ihr das mitnehmen? Richtig für euch. Es gibt viele tüchtige Frauen. Du, das betrifft jeden, jede von unseren Schwestern, übertrifft sie aber. Glaubst du das? Nicht immer. Lohnt sich dann einmal dieses Kapitel sich öfter vorzunehmen und mal zu gucken, welche Kennzeichen diese tüchtige Frau hat und sich vor Gott wirklich danach auszustrecken. Das sage ich mal gerade auch den Mädchen hier, den ganz jungen Frauen unter uns, dass diese Tüchtigkeit auch in eurem Leben sich Gestalt nimmt. Jetzt gucken wir einmal so ganz quer. Ich fürchte so ein bisschen, dass wir diese 282 Stellen über Mutterschaft nicht, so viel sind es also zumindest in der Elberfeld-Übersetzung, dass wir die nicht alle schaffen werden.
Nicht?
Wenn ihr so viel Sitzfleisch habt, an mir soll es nicht liegen. Aber ich will einfach mit euch mal durchgehen. Ihr kennt das, meine Vorliebe, das ein Stückchen systematisch zu machen. Da könnte man sich auch gute Notizen machen. Ich werde nicht auf jede einzelne Sache eingehen, aber auf alle Fälle auch mehrere und teilweise sehr interessante Sachen und das in Quizform, so dass man mal für sich selber Punkte sammeln kann. Tatsächlich das nächste Mal, wo von Mutter die Rede ist, ist bei Abraham. In welchem Zusammenhang? Weiß gar niemand. Kann sich jemand vorstellen?
Also wie der Abraham geehrt wird.
Des Glaubens?
Also nicht des Glaubens, aber...
Abraham ist Vater des Glaubens, doch,
ja,
doch.
Aber die
nein, nein. Und zwar bei seiner Verteidigung, als er nämlich Sarah als seine Schwester bezeichnet hat, um nicht umgebracht zu werden, hat er ja sogar zweimal gemacht. Einmal gegenüber dem Philisterkönig und einmal gegenüber dem Pharao. Hat also zweimal dieselben Fehler gemacht und sein Sohn wiederholt das tatsächlich als dritter, Isaac. Und da sagt er, als er sich dann verteidigt und ein Stück entschuldigt, er hatte ja sie als seine Schwester ausgegeben. Und er sagt, sie ist ja auch wirklich meine Schwester, nämlich die Tochter meines Vaters, nur nicht die Tochter meiner Mutter. Wir haben also bei Abraham und Sarah diese seltene Konstellation, die heutzutage vielleicht am ehesten noch in Afghanistan vorkommt, dass man sehr enge Familienheiraten hat. Und Sarah war nicht nur seine Frau, sondern tatsächlich auch seine Halbschwester. Und da wird es erst einmal in Bezug auf die Mutter gehören. Auf die Mutter von Sarah. Deren Namen wir nicht erfahren. Und im Zusammenhang mit Abraham wird Mutterschaft noch mehrmals erwähnt. Ich meine das aber wirklich, dass man das ausdrücklich, also nicht nur den Sachverhalt, sondern dass man darauf Bezug nimmt. Dort wird nämlich das erste Mal eine Mutter aktiv. Das ist dann schon das zweite Mal. Das dritte Mal. Vorher lesen wir von Ismael. Und seine Mutter nahm ihm eine Frau von, muss ich selber nachgucken. Und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. Was sagt uns das heute? Wenn schon Arrangements, wenn schon arrangierte Ehen. Ist das wahrscheinlich bis heute immer noch meistens so, aber oft so, dass die Mutter sich die Schwiegertochter selber aussucht? Es gibt ja in unserer Kultur eher das Gefühl, dass das nicht der Fall ist, aber das kommt öfter vor, als man denkt. Weil die Söhne nämlich tatsächlich von den Müttern beraten werden. Und in solchen Fällen, wie bei Ismael, wo die Mutter ja eine Alleinerziehende war, verstoßen, dürfte das hier sogar die Regel sein. Und du musst das also besonders im Blick haben. Das ist also keine Anweisung Gottes, aber es ist fast so ein Automatismus, dass alleinerziehende Mütter sehr viel stärker ihre Söhne im Blick auf die Partnerschaft prägen, als das sonst üblich sein mag. Und das muss man entscheiden, ob man das will. Bei dieser gab es welche Besonderheit? Bitte? Ja, logisch. Er war Mutters Liebling.
Er führte seine Frau in das Feld seiner Mutter, als sie dann angekommen ist, sozusagen die Hochzeit da vollzogen
haben. Die war schon gestorben. Sarah war schon gestorben, als das Muttersöhnchen dann endlich zur Heirat verpflichtet wird. Der Vater ist nichts mehr zurückgegangen in seine Heimat, sondern hat seinen Mitarbeiter geschickt. Und dort ist was ganz Außergewöhnliches. Wir lesen nämlich diese enge Beziehung von Rebekka zu ihrer Mutter. Das wird praktisch nie beachtet. Fällt mir heute auch das erste Mal auf. Das Mädchen aber lief und berichtete diese Dinge dem Hause ihrer Mutter. In 1. Mose 24. Und das geht dann so weiter. Also das war, als nämlich Elimelech, ja, wie ist er? Der Knecht. Diese Dinge mit Rebekka redet, sie war ja eine Hirtin auch, da rennt sie in das Haus ihrer Mutter und wir lesen dann, dass die Geschenke, die er von Abraham mitgenommen hatte, im Vers 53, und der Knecht holte silbernes Geschmeid und goldenes Geschmeid und Kleider hervor und gab sie der Rebekka und Kostbarkeiten gab er ihrem Bruder und ihrer Mutter. Was lernen wir daraus?
Was?
Der Vater war K.O.
Nein, dass der Vater zu der Zeit wahrscheinlich auch schon verstorben war, weil der Bruder an diese Stelle gerückt ist. Und daraus erklärt sich nämlich, warum Rebekka so tough war. Die hat ja ihren Mann eigentlich in der Tasche gehabt. Sie ist nicht unter der Obhut eines Vaters, sondern als selbstverantwortliche Frau aufgewachsen. Und das geht so weit, dass sie dann ihren Lieblingssohn, wer war das?
Jakob
natürlich, gegenüber Esau, der vom Vater bevorzugt wird. Warum war das nicht der Lieblingssohn? Nur weil er Haare auf dem Buckel hatte, kann man nicht sagen, dass er nicht schön ist. Nein.
Das waren doch Zwillinge.
Ja, genau.
Ist eigentlich zuerst, hat seinen Fuß oder
Haare. Nein, ist natürlich nicht zuerst gekommen. Aber, ihr Lieben, also sage ich mal den Frauen, diese schwere Geburt geht nicht ohne Traumatisierung einher. Zwillinge, die im Körper kämpfen. Da ist keine Mutter begeistert über beide gleichzeitig. Glaubt ihr? Also, da brauchen wir uns nichts vormachen. Diese praktischen Dinge, die uns die Bibel berichtet, haben immer praktische Auswirkungen. Und dann bricht einer durch, das ist ja später nochmal passiert, bei den Zwillingen, die von Tama geboren worden sind, Peres und
Jetzt
ja. Also den Schwiegertochter und gleichzeitig Partnerin Judas, dass diese schwierige Erfahrung ja, bis zum Schluss, bis in die Geburt hineinkämpfen. Und wenn es heißt, dass Jakob die Verse von Esau hielt, ja, dann bedeutet das ja wirklich, die haben drum gekämpft, wer der Erstgeborene ist. Und das ist keine natürliche Geburt mehr. Die Mutter hat sich gequält. Ich gehe davon aus, dass dort diese Abneigung der Mutter da ist. Und es ist gleichzeitig, hat das ja eine geistliche Bedeutung, ein geistlicher Blick. Ich möchte an dieser Stelle mal den Frauen Mut machen, ihre möglicherweise traumatischen Schwangerschafts- und Geburtserfahrung durchaus ernst zu nehmen auch. Die haben in der Regel einen geistlichen Hintergrund. Und dann das einfach vor Gott zu tragen, das mit seinem Wort abzugleichen, zu sagen, Herr, was bedeutet das für Zeit und Ewigkeit? Vorneweg aber war Rebekka diejenige, um deren Willen der Ehemann, also Isaak, sich über den Tod seiner Mutter getröstet hatte. Nicht sie hat ihn getröstet, auch das ist wichtig. Frauen haben nicht die Aufgabe, die Männer zu trösten, aber die Aufgabe, dass die Männer sich trösten. Wodurch geschieht das? Das wissen viele nicht. Also wissen auch viele Männer und Frauen nicht. Einfach, dass sie da sind. Die, ich will nicht sagen Verfügbarkeit, das hört sich ja an, als gehört sie dem Mann, aber die Nähe führt dazu, dass der Mann sich trösten kann über das, was ihm sonst fehlt. Und jetzt, wenn wir schon bei Rebekka bleiben, da wird nämlich sehr viel über diese Mutterschaft geredet, dann begegnet uns ein von mindestens zweimal, wo eine Frau um ihres Sohnes willen einen Fluch auf sich nimmt. In welcher Situation war das bei Rebekka? Bitte?
Ja,
Jakob will nicht sich den Segen erschleichen und warnt und sagt, wir können das nachlesen, 1. Mose 27, Vers 12, will nicht, dass dieser gestohlene Segen als Fluch über ihn kommt. Da sagt die Mutter, seine Mutter aber sagte zu ihm, dein Fluch, also der Fluch, den der Vater über dich aussprechen könnte, komme auf mich, mein Sohn. Höre nur auf meine Stimme und geh, hole. Und sie bereitete dann das, das Kalb, so wie der Vater das eben gerne gegessen hat. Und das ist gleich der nächste Vers. Und er ging und holte und brachte seine Mutter. Und seine Mutter bereitete ein Leckerbissen, wie sein Vater es gerne hat. Als dann diese Katastrophe war, mit diesem gestohlenen Segen, versucht er dann Esau, seinen jüngeren Bruder, der ihn dort übers Ohr gehauen hatte, zu töten. Und dann geht er, und Jakob gehorchte seinem Vater und seiner Mutter und ging nach Padan-Aram. Das ist auch interessant. Das ist eine der seltenen Fälle, wo man Eltern in dieser kompletten Übereinstimmung hat. Ich habe ja auch darauf hingewiesen, dass es in der Bibel nur ganz wenige Ehepaare gibt, die so sich verhalten, wie man denkt, wie sich Ehepaare verhalten müssen. Genau eins im Alten und eins im Neuen Testament positiv und eins im Alten und eins im Neuen Testament negativ. Wer weiß noch, welche das waren?
Negativ, Priscilla und...
Nein. Aquila und Priscilla sind die einzigen positiven im Neuen Testament. Ananias und Sapphira, die auch wie Pech und Schwefel zusammenhalten zum Bösen auf der negativen Seite. Und im Alten Testament auf der negativen Seite nur Ahab und Ezebel, die eng zusammenhalten, und positiv nur, also durchgängig, wenn du die ganzen Familiengeschichten nimmst, durchgängig ist es nur Deborah und Labidot. Ruth und Boas kannst du schwerlich sehen, weil das ist eine Witwenschaft, das ist eine zweite Ehe. Das hat nochmal eine neue Komponente. Zweitehen können gelingen, können auch ganz schlimm schief gehen. Könnte man zu den positiv machen, aber ist eben keine klassische Ehe in dem Sinne. Da ist, wisst ihr warum auch? Weil Boas ein als Ausländerkind, ja, ist ja der Sohn von Rahab. Rahab zeugte Boas von Salmon. Quatsch, andersrum. Salmon zeugte Boas von Rahab. Ja, heißt es im Geschlechtsregister. Und ich fürchte eben, dass er dort auch ein diskriminierter Ausländer gewesen ist. Dass ihn nicht wirklich jemand wollte. Wäre ein Hurenkind. Also, das Wort Hurensohn trifft auf ihn buchstäblich zu. Ja? Rahab wird immer nur mit dieser Berufsbezeichnung in Verbindung gebracht. Obwohl es eine, und gerade auch, weil es eine Frau des Glaubens war. Und sie gehört in den Geschlechtsregister Jesu. Aber ich fürchte, dass Boas, obwohl er begütert war und so lange ohne Frau gewesen ist, dass niemand so richtig bereit war, dem eine Frau zu geben. Ja, das sind also die Familienbeziehungen sind extrem spannend. Ich empfehle euch mal, die Bibel nur unter diesen familiären Gesichtspunkten zu gucken. Es ist hochspannend. Ich habe das im Zuge meiner beruflichen Qualifikation als Familientherapeut gemacht und ich bin von einer Überraschung in die nächste gefallen. Das sind Dinge, über die praktisch nie gepredigt wird. Und das ist richtig schade, weil es hochspannend ist. Das setzt sich bei den Erzvätern so fort, dass nämlich gerade wenn Familienbeziehungen kompliziert sind, es eine besondere Nähe der Söhne zu den Müttern gibt. Wann tritt das nächste Mal auf? Wer erinnert sich, wann das nächste Mal in Erscheinung tritt? Ach, viel, viel, viel früher. Bei einem der Söhne Jakobs. Nee, das kann nicht bei Benjamin gewesen sein, weil ja seine Mutter bei seiner Geburt gestorben ist. Nein, bei Ruben. Ruben, der älteste Sohn Jakobs von der verschmähten und verachteten Frau. Jakob hatte ja auch so eine wichtige Sache. Jakob war von Vorgeburt an ein Betrüger. Ja, das sagt sogar sein Name. Überlister bedeutet Jakob. Der schon im Mutterleib versucht, seinen älteren Bruder zu fangen. Hat ja eigentlich ein halbes Leben lang immer rumgetrickst und sich seinen Vorteil erschlichen. Und trotzdem, unabhängig davon, sag's mal so rum, gehört er zu denen, die Gott auserwählt hat, sein eigenes Wesen zu offenbaren. Denn das ganze Alte Testament über offenbart sich Gott als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist einmal. Diese drei Generationen machen drei Wesenszüge Gottes besonders deutlich. Und unsere Antwort. Das ist einmal die freie Wahl, auf die man antwortet mit Glauben. Das ist zweitens die Gnade Gottes, auf die man antwortet am besten mit Genuss. Also, wenn ich sage, die freie Wahl, Gott hat gewählt Abraham aus den Völkern und Abraham antwortet mit Glauben auf diese Wahl. Das ist bis heute nicht anders. Gott ist immer noch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wählt Menschen, und um diese Wahl zu bestätigen, braucht es unseren Glauben. Das Zweite, wenn du diese drei Erzväter guckst, Isaak hatte im Vergleich zu Abraham kaum, also nicht im Ansatz, solche Glaubenskämpfe. Der genoss die Gnade Gottes. Das war das Kind der Gnade. Und du liest kaum von Kämpfen, das hatte alles Abraham schon hinter sich. Er macht Fehler und trotzdem hält Gott seine Hand drüber. Gnade, auf Gnade antwortet man, indem man sie annimmt. Das kann man nicht verbessern, das kann man eigentlich auch nicht mal verkacken. Weil die so groß ist, dass die wirklich alles zudeckt. Und Jakob ist dann wieder ein ganz anderer Typus. Gott ist eben auch ein Gott. Ich will nicht sagen des Gerichts, weil wir da unter Gericht verstehen wir üblicherweise Verdammnis. Aber ich sage es mal, der Gott der Erziehung. Der eben auch Böses nicht durchgehen lässt. Und zwar Böses noch nicht mal, was sich gegen Gott richten würde. Jakob hat sich gegen Gott kaum versündigt, aber er hat im Umgang mit Menschen so viele Schwächen, ist fast schon zu wenig gesagt, so heftige Charakterfehler. Und Gott lässt nichts davon stehen. Das lange Leben Jakobs war geprägt vom Erziehungshandeln Gottes. Unter anderem, dass so wie er mit anderen umgegangen ist, Gott ist immer wieder auch auf ihn selber damit konfrontiert, mit Leuten, die noch ein Zacken schärfer sind. Er trifft auf Laban, der betrügt ihn heftiger, als Jakob selber jemals betrogen hatte. Und er am Ende seines Lebens, oder er bevorzugt ungerechterweise einzelne seiner Söhne. Und Gott nimmt ihm das, was ihm am wichtigsten war, nämlich die selbst ausgewählte Frau Rahel und den Sohn, diesen immer gehätschelten Prinzen Josef. der dann zwar zum Retter für die ganze Familie und teilweise für die ganze Welt wird, aber Jakob wird von seiner ganzen Eigennützigkeit wegerzogen. Und das hat mir immer Mut gemacht, der Blick auf mein eigenes Leben. Keiner von uns kann ja sagen, dass er nicht solche Charakterschwächen hat. Gott ist in der Lage, uns davon durchgängig zu befreien. Und er macht das in der Regel mit Menschen, die uns überhaupt nicht schmecken. Das ist ein Geheimnis. Am Ende kann man merken, was aus diesem Mann geworden ist. Er wird vor den Pharao gerufen, der ehrt ihn, aber er selber ist von seinem ganzen hohen Ross runter und sagt, weniger sind meine Tage als die meiner Väter. Und das heißt am Ende, und er betet da an über der Spitze seines Stabes. Also er ist nicht mal mehr der den Stab in die Erde rammt und sagt, oh, hier stehe ich kann nicht anders, sondern der alle Ehre Gott gibt. Dessen Leben eine ganz andere Ausrichtung gekriegt hat. Nicht mehr, wie er mit den Kindern an die Wand kommt, sondern dass er dem Gott gefällt, der ihn durch die Wüste und durch diese ganzen Höhentiefen getragen hat. Ich wünsche, dass wir sowas, solchen Prozess durchmachen und dass wir uns dem nicht vorzeitig entziehen. Und eine dieser Dinge, die passieren, ist eben, dass der Älteste erlebt, dass seine Mutter ausgegrenzt wird, zurückgesetzt gegenüber der Lieblingsfrau und auch den anderen beiden Frauen. Und da heißt es, und Ruben ging aus in den Tagen der Weizenernte und fand Juda in das, übersetzt man mit Liebesäpfel, also irgendwelche Früchte, die als Aphrodisiasen galten, also sag ich mal, natürliches Werk. Und er hat es dann seiner Mutter gebracht, damit die das in das Essen von Jakob mischt. Und wenn er schon nicht freiwillig geht, dann wenigstens getrieben. Und das ist dann auch so gewesen. Und dann ist noch ein Kind gekommen. Wir merken auch noch, gerade Ruben als Erstgeborener rächt sich dann noch auf eine andere Weise. Das ist nämlich, es waren ja nicht nur die beiden Schwestern, Rahel und Lea, zu den Frauen Jakobs gemacht worden. Er wollte von sich als nur Rahel, hat vom Schwiegervater die Lea untergejubelt gekriegt. Und dann haben die beiden Frauen miteinander gewetteifert und haben noch jeweils ihre Mitarbeiterin, oder wie soll man das bezeichnen, ihre Hausmädchen dem Mann angetragen. Erst Rahel, weil sie selber keine Kinder kriegen konnte. Gott hatte das missfallen, dass Jakob seine Frauen so unterschiedlich behandelt. Und das heißt, er hat ihren Mutterleib verschlossen, dann gibt sie ihr Hausmädchen dem Jakob, so ähnlich wie das schon seine Großmutter gemacht hatte, Sarah, die Hagar, dem Abraham unterjubelt, um von dem Kinder zu kriegen. Dann macht das Lea noch zusätzlich. Das ist ein Grund, warum es verboten wurde, später bei Mose, dass ein Mann eine Frau und ihre Schwester zur Frau nimmt. Das hat nicht zuerst genetische Gründe, das hat es sicher auch, sondern das hat die Gründe, dass nicht in eine Familie diese Konkurrenz, dieser Hass hineingebracht wird. Das heißt also, wenn einer von euch mal heiratet, sollte sich der andere ganz jemand anders suchen. Nicht jemand aus derselben Sippe. Und dann hat Ruben sich auf diese Weise gerecht, dass er mit der Mitarbeiterin seiner Tante geschlafen hat, also sie vergewaltigt hat. Das ist so, er hat nicht direkt gegen seinen Vater gekämpft, aber man sieht, wie verzweifelt er für seine Mutter kämpft. Und das sind Dinge, ihr Lieben, wenn ihr die Bibel lest, und das heißt ja, dass diese ganzen Beispiele des Alten Testaments zu unserer Belehrung geschrieben sind. Wenn wir überhaupt menschliche oder Regeln oder Hintergründe menschlichen Verhaltens verstehen lernen wollen, egal was heutzutage auf der Welt passiert, wir finden diese Beispiele. Ich kann nur empfehlen, sorgfältig und mit offenen Herzen und mit betendem Geist die Bibel, gerade auch das Alte Testament, zu lesen, weil in diesen hunderten Geschichten alle Weisheit des Lebens und des Miteinanders offenbart sind. Eben nicht verborgen. Verborgen denen, die nicht glauben.
Ich wollte es noch bei Dritter bleiben. Das freie Sache ist also freie Wahl, auf die man antwortet und glauben. Und seine große Gnade, auf die man antwortet.
Genau. Und das Dritte ist Charakterfehler.
Ja, von der Erziehung.
Also, und die Erziehung. Gottes Wesen ist eben auch, ich sag mal, oder Charakterbildung. Charakterbildung, und das geschieht durch Erziehung. Und das kann man bei Jakob lernen. Wir überspringen mal die Geschichten von Josef und kommen zu Mose. Und da wird uns die Mutterschaft einmal begegnet, es die Mutterschaft nur einmal. Wer weiß den Zusammenhang?
Er soll hingehen und die Mutter holen.
Genau.
Also als
richtig. Das war die Tochter des Pharao, die der älteren Schwester des Mose, nämlich der Miriam, die als das Baby in diesem Schilfkästchen versteckt im Nil entdeckt wird, wohin die Eltern des Mose diesen kleinen Jungen versteckt hatten, um seine Ermordung zu verhindern. Da wird ausgerechnet gefunden von der Tochter des Pharao. Und da ist das eine kluge große Schwester. Wir wissen nicht, wie viel älter sie war, aber sie kann nicht so ganz klein gewesen sein. Ich stelle sie mir vor, so etwa mindestens 10 Jahre älter als Mose, weil sie ganz klug reagiert und der Pharaos Tochter anbietet, ihr eine Amme zu suchen. Und geht natürlich zur eigenen Mutter. Und es heißt ausdrücklich von der Tochter des Pharao, antwortet ihr, geh hin, da ging das Mädchen hin, und rief die Mutter des Kindes herbei. Also, da ist auch diese enge Mutterbeziehung beschrieben. Mose selber hat ja nur die Zeit bis zu seiner Entwöhnung bei seiner Mutter verbringen können. Danach wurde er ein Sohn der Tochter des Pharao genannt, also ist aufgewachsen als Pflegekind. Und hat danach, er war ja immer 40 Jahre dort, seine Eltern offenbar nicht mehr zu Gesicht gekriegt. Es wird nichts mehr davon berichtet. Kann man sich auch einigermaßen gut vorstellen, wenn also die Schwester mindestens 10 Jahre älter war, dann war, als er fliehen musste, die Eltern schon 70, und das war zu der Zeit ein Alter, in dem man in der Regel schon gestorben ist.
Mein Aaron war ja auch noch älter, ne?
Nicht älter als, nicht Miriam. Notwendigerweise älter als Miriam, mhm. Nur älter als Mose. Mhm. Wo wird die Mutter wieder genannt? Im Alten Testament. Ich gebe einen Tipp. Es geht dann erst weiter, die Nennung der Mütter in den Geboten. Das kommt noch. Vorneweg wird schon einmal gewarnt. Nee, das stimmt. Das hängt genau in dem Zusammenhang. Ist das Ehre Vater und Mutter? Damit es dir wohl gehe und du lange lebst auf Erden. Das fünfte Gebot. Ich weiß, das wird sonst immer anders gezählt. Aber das gehört zu den Geboten, die auf die Gottesverehrung Tafel gehören, und die anderen sind die Regeln für den menschlichen Umgang. Und Ehre Vater und Mutter, ich habe oft darauf hingewiesen, nirgends heißt es Liebe Vater und Mutter. Es gibt Eltern, die kann man nicht lieben. Die verhalten sich so schrecklich, dass Kinder sie nicht lieben können. Das verlangt Gott auch nicht. Er verlangt, dass wir unsere Eltern ehren. Das kann man auch mit den schlimmsten Eltern. Und zwar, warum?
Durch die Güte, die man denen erweist.
Nicht wie, sondern so. Warum? Warum?
Sie haben uns ja bei der Schlüssel zum langen Leben.
Bitte?
Weil der Schlüssel zum langen Leben ist, die Ehre.
Das hat einmal mit uns zu tun, ganz unmittelbar. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass egal in welchen Umständen ein Kind geboren wird und aufwächst, es von den Eltern trotzdem lernt und sei es, was es vermeiden muss. Deswegen gebührt den Eltern immer Ehre, und zwar immer beiden Eltern. Es ist natürlich ein riesiger Unterschied, wenn jemand in einem Umfeld aufwächst, wo das eine Freude ist. Machen wir uns nichts vor, es ist fast für kein Kind immer eine Freude. Die Eltern sind immer stressig. Und das gehört auch zu ihren Aufgaben. Nämlich die Narrheit von den Knaben weg zu entfernen. Im schlimmsten Fall durch sehr enge Eingrenzung. Das ist kein Spaß. Aber es ist ein notwendiger Weg für die Kinder, die Eltern zu ehren, und zwar immer beide.
Wie zeigt sich das, wenn man will?
Wie zeigt sich das? Sie respektvoll behandeln. So würde ich ehren. Also kurz klassifizieren. Das bedeutet im schlimmsten Fall gar nicht eine von ihren Handlungen gutheißen, aber sie als Person zu respektieren.
Also ihr auch nicht Schiss wünschen. Ich meine, es ist ja die Mutter, es ist der Vater. Sie haben mich geboren. Natürlich.
Also Leute, es gibt so grausame Übergriffe.
Natürlich.
Es gibt so schrecklich, also so bösartiges, satanisches Verhalten. Das kann man in keiner Weise gutheißen oder rechtfertigen oder sonst was. Auch da ist die Bibel ja voll solcher Beispiele. Ich erinnere nur an Saul. König Saul, ein besessener Mann. Der hat eigentlich sämtliche Wesenszüge eines Psychopathen. Der redet zu den eigenen Kindern auf eine überaus schändliche Weise. Also, das kann man gar nicht wiederholen. Die Bibel hat ja auch sowieso benutzt an solchen schwierigen Stellen ja eine sogenannte verhüllende Sprache. Aber du kannst den, was er meint, kannst du eigentlich rauskriegen. Er redet mal zu Jonathan, als der die Freundschaft zu David hält, wo Saul versucht hat, David zu vernichten, in einer schändlichen Weise über dessen Mutter. Als ich das erste Mal begriffen habe, welche Worte er wirklich benutzt, das ist so grausam. Da kann man nichts mehr Gutes festhalten. Das heißt, dass Jonathan im glühenden Zorn geht aus dieser Situation. Und deswegen wird im Neuen Testament ja ausdrücklich gesagt, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Aber es passiert, es gibt Väter, die machen es trotzdem. Und es gibt auch Mütter, die so schändliche Sachen machen mit den Kindern. Gibt es. Und deswegen kann man das nicht auch noch positiv bewerten. Es wird in manchen Fällen nichts anderes möglich sein, als sich hundertprozentig abzugrenzen. Trotzdem, es kommt fast immer die Zeit, dass die irgendwann so hilfsbedürftig sind, dass eine Umkehr möglich ist, wenn die Kinder diese Haltung der Ehrbarkeit ihnen erweisen.
Dass ich das praktisch als Kind offen lasse, wann der Zeitpunkt soweit ist.
Es ist manches Mal nichts anderes möglich, als dass das Kind den Elternteil oder in manchen Fällen auch beide den Erbarmen Gottes anbefiehlt und wartet, ob er ihnen eine Chance zur Umkehr gibt. Und wenn nicht, es gibt schändliche Eltern, die noch nicht mal dazu fähig sind. Also ich habe das gerade diese Tage gelesen. Die Deutschen haben irgendwann einmal den Sohn von Stalin gefangen genommen im Zweiten Weltkrieg und haben angeboten, ihn gegen einen deutschen gefangenen General auszutauschen. Und die einzige Antwort Stalins war, er tauscht keinen Leutnant gegen einen General. Als schlimmer kann es eigentlich Antivaterschaft nicht ausleben. Unbarmherzig gegenüber dem eigenen ist nicht zu toppen. Was willst du da Gutes sagen? Nichts. So jemand bringt Gericht über sich selber. Das gibt es leider auch. Das musste ich in meinem Leben, der ich aus sehr gesegneten Verhältnissen komme, über mehrere Generationen, das musste ich bitter lernen, dass es solche familiären Konstellationen gibt, wo es eigentlich nichts Ehrbares gibt. Und trotzdem steht dieses Gebot. Und wenn jemand in solchen Verhältnissen aufwächst, dann braucht er unsere ganze Fürbitte und Unterstützung. Weil das immer Spuren hinterlässt. Ich sage wieder ein Beispiel. Rahel kam aus solchen boshaften, betrügerischen Haushalt. Und sie hat eben das auch in ihr Leben gebracht. Und ich fürchte, dass das, was später mit dem Stamm Benjamin passiert, was uns am Ende des Richterbuches beschrieben ist, die Wurzeln dort hat. Das sind ungetrennte, das waren, ihr erinnert euch, ja, die Geschichte, als sie zu Hause rausgeht und die Hausgötzen mitnimmt und dann der eigene, also Laban wird der eigene Bruder und der eigene Vater Jakob nachjagen und sagen, was ist das, du beklaust uns noch zum Schluss. Und sie versteckt das und sagt, ich habe gar keine Rede, kann ich aufstehen. Und vertuscht diese ganze Geschichte und lässt ihren eigenen Mann dort im Dunkeln tappen. Sie kommt aus einem betrügerischen Haus und setzt das fort, offenbar ohne ein schlechtes Gewissen. Das war ihre Prägung, ihre familiäre Prägung. Und ich fürchte, dass das tatsächlich so auf ihren Sohn übergegangen ist, bei Josef nicht, den hatte Gott sehr stark in der eigenen Erziehung, ja, der ist im Gefängnis gewesen, um das, ich sag mal, endgültig aus ihm auszutreiben. Ja, er war ja sauber, hat nicht mit betrogen und Gott hat diesen Weg so verschärft, dass das von ihm getrennt war. Aber bei Benjamin ist das nicht passiert, das war der verhätschelte Kleine. Und dann wird das so über Generationen weitergegeben und dann haben seine Nachkommen sich dann selber so schädlich verhalten, wie das Israels absolut unwürdig war. Ja, die nicht nur, es wird aus dem eigenen Volk die Frau eines Leviten zu Tode vergewaltigt, sondern sie weigern sich auch, das in irgendeiner Weise zu sanktionieren oder zu bestrafen und ziehen damit das Gericht über sich selbst. das sind so Dinge, oder Saul kommt aus diesem Stamm. Und ich sage mal, das sind so die Wurzeln aus meiner Sicht, die ganz weit dorthin zurückgehen. Das ist noch eine Sache, und das hat eben auch mit Mutterschaft und Muttertag und mit solchen Zusammenhängen zu tun. Es wird ja immer wieder darauf hingewiesen, dass wir in der Seelsorge diese familiären Wurzeln einmal versuchen aufzudecken, auszufinden durch das Wort Gottes und es Gott auszuliefern. Offen zu machen und zu bitten, dass er das aus unserem Leben und aus dem unserer Kinder und Kindeskinder auszählt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich bitte darum, dass wir das so ernst nehmen, dass solche Dinge nicht einfach mitgeschleppt werden von Generation zu Generation. Und man wundert sich dann vielleicht, womit man zu kämpfen hat. Oder womit die Kinder zu kämpfen haben oder die Enkel. Weil Gott vergeben will. Und trotzdem heißt es, dass die Sünde bis in die dritte und vierte Generation Auswirkungen hat. Ich hab mich oft gefragt, wie ist das denn? Das heißt, Gott ist gnädig und gütig, langsam zum Zorn und groß an Güte. Der Gutes bewahrt auf 1000 Generationen hin. Und dann gibt es ein Aber keineswegs für schuldlos hält den Schuldigen. Sondern Sünde, Heimsucht bis in die dritte und vierte Generation. Da habe ich gedacht, warum, wieso denn? Ich habe das dann verstanden, dass es also kein heimliches Ding ist, was Gott zu uns mit hinten rüberpackt und sagt, na ja, du hast zwar die Segnungen der gottesfürchtigen 1000 Generationen vor dir mit, aber ich muss dich auch bestrafen, wenigstens für 4 Generationen. Das ist nicht damit gemeint, sondern die Sünde Heimsucht heißt, wir selber werden ganz praktisch in der Regel von der dritten oder vierten Generation noch mit dazu. Unser Ziel, unsere Eltern, fast alle noch die Großeltern. Und die wiederum wurden von ihren Großeltern erzogen. Das heißt, was unsere Großeltern als Lebensregeln hatten, das wird uns unmittelbar weitergegeben. Insofern sind die Sünde tatsächlich bis in die dritte oder vierte Generation, je nachdem, wo wir in der Geschwisterreihe stehen, praktische Auswirkungen. Und damit, mindestens damit, müssen wir uns auseinandersetzen. Wir können nicht zurückgehen und sagen, naja, wir stammen ja alle mal von Noah ab und deswegen haben wir so eine Art Saufgehen in uns, der hat ja auch mal gesoffen. Das ist Quatsch, ja. Aber die Dinge, die uns unmittelbar geprägt haben, das sind unsere Eltern, Großeltern und deren Vorfahren, fast alle kennen noch Geschichten aus der Zeit oder so geheimnisvolle Dinge, über die gerade nicht geredet wird in der Familie. Das sollten wir Gott hingeben. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende. Wenn ihr wollt, können wir diese Themenreihe einmal fortführen, weil das, finde ich, sehr, sehr spannend, sehr interessant ist, sehr viel praktischen Lebensbezug hat. Und ansonsten bitte ich, dass ihr wie immer im Alltag versucht, einfach diese biblischen Geschichten nach und nach durchzugehen und mal zu gucken, gibt es da Ähnlichkeiten oder was macht das mit mir? Identifiziere ich mich mit vielleicht einem, der hier im Text eher nicht so gut davon kommt oder habe ich eine Abneigung gegenüber bestimmten Verhalten, was hier ausdrücklich gut bezeichnet wird. Es lohnt sich mal, diesen Dingen auf den Grund zu gehen. Wir stehen gerne und immer zur Verfügung für solche Gespräche, weil das ein Stück von dieser Praxis des Glaubens in den Alltag hinübernimmt. Und es ist eine spannende Sache, wenn wir da diese generationsübergreifenden Weisheiten von anderen abschöpfen dürfen und müssen nicht alle Fehler selber machen. Amen. Achso, okay, ich hatte gesagt zum letzten Punkt noch. Ehre Vater und Mutter, da gibt es eben zwei Verbote, die damit zusammenhängen. Da bitte ich euch einfach drauf und macht euch das mal als Notiz. Also wenn es einerseits heißt, Ehre Vater und Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Da steht im Gegenzug, wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, muss getötet werden. 2. Mose 21, 15. Und 21, 17, wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, muss getötet werden. Diese beiden Dinge, und das ist, was ich vorhin meinte. Es gibt so grässliches Verhalten von zum Beispiel Vätern, wenn die ihre eigene Familie gewalttätig behandeln, dass dort Söhne, um zum Beispiel die Mutter zu retten, in solche Todsünde hineingezogen werden. Wisst ihr das? Also es ist eine Todsünde, Vater oder Mutter zu schlagen. Da gibt es auch keine Ausnahme. Und trotzdem gibt es solche Zwangssituationen, dass Söhne sich nicht anders zu helfen wissen, als gewalttätige oder unter Drogen oder Alkohol stehende Väter in dieser Weise zu schlagen, um einfach Schlimmeres zu verhindern. Ich habe mehrere Männer kennengelernt, die ihre ganze Kindheit unter solchen absolut gewalttätigen Vätern gelitten haben, bis sie irgendwann ausgerastet sind und diese bösartigen Männer gestoppt haben, wirklich. Und sie ziehen damit selber eine Todsünde auf sich. Das heißt nicht, dass die in Ewigkeit verloren sind. Aber das muss vor Gott gemacht werden.
Ja, warum geht nicht die Mutter verprügelt zu lassen, das ist ja noch gesund. Hilft ihm,
dem Schwachhilfe braucht mehr. Ist so, aber das hat die Grenze bei den eigenen Eltern. Es gibt ja eine andere Möglichkeit, dazwischen zu gehen. Wie oft habe ich das miterlebt, dass Kinder dazwischen gegangen sind, wenn der Vater die Mutter geschlagen hat zum Beispiel, haben sich selber schlagen lassen. Das ist eine legitime Möglichkeit. Ich sage das einfach nur. Das ist aber.
Ich sage es nicht gut.
Nein. Wir müssen die Ursache ernst nehmen. Was ich damit sage ist, und das ist öfter als uns das Bewusstsein mag, wir werden in Sünden hineingezogen. Das muss nicht unser eigenes sein. Wer Vater oder Mutter flucht. Es gibt so viel Ungerechtigkeit auch innerhalb einer Familie, oft. Oder Unversöhnlichkeit. Bosheit, die nicht ausgeräumt wird, wo man nicht einmal umkehrt oder wo die Eltern mal sagen, Entschuldigung, es tut mir leid, ich bin da ausgerastet, aber es war falsch. Das hilft in der Regel ja schon dem Kind, um wieder voller Liebe sich dem Elternteil zuzuwenden. Aber es gibt einfach Familien, die sind so gräulich, dass das nicht vorkommt. Und damit werden die Kinder in die Sünde hineingeprägt. Und das meine ich damit. Ich sage das nicht, also nicht um auch noch eine Anklage um aufzupacken, wer sowas erlebt hat. Und gerade wer so aus dem Suchtumfeld kommt, da ist das ja eher die Regel als die Ausnahme. Sondern, dass man weiß, dass das, was auch David gesagt hat, in Psalm 51, in Sünde hat mich geboren meine Mutter und Unrecht. In Sünde hat mich empfangen meine Mutter und Unrecht geboren. Das sind so Dinge. Unverschuldet kommen eigentlich alle von uns schon in Umstände, wo die Sünde schon vorprogrammiert ist. Und deswegen ist dieses Angebot Gottes, die komplette Tilgung der Schuld, und zwar ohne Vorleistung oder Wiedergutmachung oder sonst was, sondern nur als reines Gnadengeschenk, so unbedingt wichtig. Also Gottes Liebe ist so groß, dass er gerade alle diese
nicht nur eigenes, sondern auch fremde Schöpfungen sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wird oft überhaupt nicht bedacht. Sünde sieht man immer fokussiert auf das, was wir selber falsch gemacht haben. Aber wer in solche Dinge hineingeboren wird, der wird unter die fremde Schuld verkauft, ohne dass er eine Chance hat. Ich mache keinem dieser Kinder, die sich irgendwann gegen so einen gewalttätigen Elternteil wehren, irgendwo. Aber es ändert nichts dran. Er ist dann schon, selbst durch die Eltern, die ihn eigentlich zu Gott führen sollen, in die Hölle hineingestoßen. Und viele leiden und können das gar nicht anders aushalten, als dass sie selber saufen oder Drogen nehmen oder so. Und denen allen hat Gott in Jesus Christus, uns allen hat Gott in Jesus Christus dieses Gnadeangebot gemacht, dass wir nicht darin kaputt gehen sollen. Das ist ganz wichtig. Das ist also wirklich entscheidend. Es geht hier nicht darum, einige haben Glück und die können vielleicht Vater und Mutter ehren. Und die anderen haben schon Pech, die haben sie schon mal verflucht und das war's dann. Sondern wir alle sind unter die Sünde verkauft. Und allen gilt das Gnadenangebot Gottes. Ergreifen dürfen wir es halt.
Auch dem Vater, der geschlagen hat.
Wie?
Oder?
Erstmal für uns. Gelten tut ihm das auch. Ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen, wo der Vater das Kind missbraucht hat. Das ist also fast an Schrecklichkeit nicht zu toppen. Und doch hat Gott am Ende des Lebens Gnade geschenkt. Auch dem Vater. Das Kind war längst auf dem Weg des Glaubens und am Ende durfte der Vater auch noch umkehren. Es ist trotzdem ein verpfuschtes Leben und immer noch besser als andere. Und ich sage das wirklich mit aller herzlichen Liebe und Erbarmen. Wir müssen nicht dieses Verderben der vergangenen Generation weitermachen. Wir dürfen die Seiten wechseln, wir dürfen die Neuheit des Lebens wandeln, das, was wir vorhin gehört haben. Neues hat angefangen. Das ist, diesen Weg lohnt es sich weiterzugehen, jeden einzelnen Tag. Danke.